SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Guten Abend. Heute reisen wir in die Tropen, einmal um den dicken Bauch der Erde. Zu Gast in der Sendung sind Kevin Chen und Anne Freitag. In ihren neuen Romanen geht es um taiwanische Geister und um eine Yacht in philippinischen Gewässern. Außerdem besprechen wir eine Geschichte aus Burma, wo George Orwell einst Kolonialbeamter war. Wir lesen einen surrealen Bildungsroman aus Nigeria und einen Öko-Krimi aus Brasilien. Das wird spannend. Die Musik kommt auch aus Brasilien, vom Gitarristen Sebastião Tapajós. Brasilidade heißt sein Album. Geisterdämmerung, so heißt der neue Roman von Kevin Chen. Und ja, auch Geister kommen darin zu Wort. Denn der Roman spielt im sogenannten Geistermonat. Der wird in Taiwan immer im 7. Monat nach dem chinesischen Mondkalender zelebriert. Das heißt, so ungefähr im August. Mit Geisterdämmerung gewann Kevin Chen 2020 den großen Taiwan Literature Award. Die englische Übersetzung wurde auch sehr positiv aufgenommen und in den USA, wo viele Taiwaner leben, weithin besprochen. Wie spannend also, dass es ihn jetzt auch auf Deutsch gibt. Ich spreche gleich mit Kevin Chen über sein Buch, tauchen wir zunächst aber einmal ab ins ländliche Taiwan, denn dort spielt die Geschichte. In der Gegenwart und in Rückblicken, auch in den 1970er, 80er Jahren, als Hauptfigur Tian Hong noch ein Kind war.
Tian Hong wollte T erzählen, dass es bei ihm zu Hause Bäume gab, sehr viele Bäume. Einige Felder waren mit Betelnussbäumen bepflanzt worden, aber ihre Ernte war nicht besonders ergiebig, sodass sie letztlich alle gegen Betelpfeffer ausgetauscht wurden. Die Grundschule, die Tian Hong besucht hatte, war mehr als 100 Jahre alt. Auf ihrem Gelände wuchsen Ananasbäume. Wenn die hohen Temperaturen im Sommer den Flammenbaum entzündeten und seine knallroten Blüten über Nacht aufsprangen, sammelten die Kinder die Blütenkelche und die roten Blütenblätter auf. Sie fügten sie zu lauter Schmetterlingen zusammen. Die Blütenkelche verwendeten sie als Körper, die Blüten als Flügel. Als Kind zog er jedes Wochenende mit seiner ganzen Familie los, um Unkraut zu jäten und die Felder zu bewässern. Zur Mittagszeit kaufte die Mutter auf der Straße klebrige Reisbällchen mit Fleischfüllung, Reispudding und Suppe mit frittiertem Tofu. Gemeinsam saßen sie unter dem Flammenbaum und bastelten Schmetterlinge aus seinen Blüten, während sie auf die Mutter warteten. Wie sie so vor sich hinwerkelten, kam plötzlich ein Schwall kleiner weißer Schmetterlinge herübergeflogen. »Nicht bewegen«, gab die älteste Schwester mit tonlosen Mundbewegungen zu verstehen. Alle standen still, ohne sich zu rühren, woraufhin die kleinen weißen Schmetterlinge sich auf ihren Körpern niederließen. Erst als sie das Motorgeräusch von Mutters Roller hörten und der Geruch der Fleischbällchen zu ihnen herüberzog, wagten sie es, die Schmetterlinge zu verschrecken und nach dem Essen zu greifen. Tian Yi, der ältere Bruder, bekam immer als erster sein Mittagessen, noch dazu eine besonders große Portion. »Männer brauchen Kraft«, sagt die Mutter. »Iss noch ein Fleischbällchen. Nimm dir noch zwei weitere Schüsseln mit Suppe.« In Tian Yis Suppe schwamm selbstverständlich ein Schweinefleischbällchen und Tofu. In der Suppe der Schwestern nur Tofu. Und manchmal war es auch einfach nur klare Suppenbrühe. Zwar war Tian Hong ebenfalls ein Junge, aber seine Mutter schien schon sehr früh etwas bemerkt zu haben. Der Jüngste bekommt, wie die Schwestern, Tofusuppe.
Eine Passage aus dem Roman Geisterdämmerung von Kevin Chen. Er lebt seit 2004 in Berlin. Wie praktisch, denn deswegen kann er jetzt bei mir im Studio sein. Guten Tag, Herr Chen.
Hallo, guten Tag.
Ja, es ist Tian Hongs Geschichte, die Sie da in Ihrem Roman erzählen, teils in der Gegenwart. Tian Hong kehrt als Erwachsener nach Taiwan zurück, mitten im Geistermonat, teils aber auch in Rückblicken, wie eben in der Lesepassage gehört. Da bekommt dann Tian Hong nur Tofu-Suppe wie die Mädchen. Mhm. Warum eigentlich? Was sollten wir über ihn wissen?
Weil die Söhne wichtiger als die Töchter sind. Also Tian Hong hat einen großen Bruder und der Bruder bekommt sogar Fleisch. Aber die Mädchen, es gibt also 5 Mädchen in der Familie, die bekommen nur Tofu, weil die nur Mädchen sind. Und die Mutter hat vielleicht was Komisches schon herausgefunden, dass irgendwas, was ist los mit meinem letzten Kind, also Tian Hong. Er ist vielleicht nicht so männlich. Er ist ein Mann, aber er ist vielleicht nicht männlich genug. Deswegen bekommt er nur Tofu.
Er ist nicht männlich genug.
Nein.
Wie wird sich das entwickeln mit ihm?
Also, ja, das war meine Erinnerung, das auch meine Erfahrung. Also ich, der Autor, nicht der Protagonist in dem Buch. Also ich, Kevin Chen, ich habe sogar 7 Schwestern. Und ich habe auch einen Bruder. Ich bin das letzte Kind in meiner Familie. Und mein Bruder war klar der Prinz in meiner Familie. Also er war männlich, er war also doch der Mann, also der Familie. Ich war aber komisch. Also ich wollte schreiben, ich wollte Künstler werden und ich lese jeden Tag und ich war gar nicht so gut mit Sport. Das heißt, also meine Eltern fanden mich komisch und schräg. Und ich wollte auch Ballett lernen. Also ich wollte
Ballett.
Ja, Ballett, genau. Und ich wollte ein Tänzer werden oder was. Ja, unfassbar für meine Eltern. Und woher ich komme, es ist wirklich also ein kleiner Ort, also auf dem Land. Das heißt, Ballett, was ist das? Ja, so Literatur, was? Theater, was? Film? Ja, und das heißt also, ich war einfach zu komisch für meine Eltern.
Und Tian Hong ist das auch, deswegen kriegt er nur Tofu.
Ja.
Der Arme. Tian Hong geht später nach Deutschland, genau. Dann nennt er sich dann Keith, also Tian Hong Chen nennt sich Keith Chen.
Ja.
Sie heißen Si Hong Chen, sind 2004 nach Deutschland gekommen,
ja.
Und sie sind hier bekannt als Kevin Chen.
Genau.
Das steht auch auf ihrem Buch drauf. Keith Chen, Kevin Chen, ich würde mal sagen, auffallend ähnlich.
Mhm.
Worin liegen denn die Ähnlichkeiten zwischen Kevin Chen und Keith Chen? Oder gibt es auch viele Unterschiede?
Also Keith Chen ist der Name für die also englische Übersetzung. In der deutschen Übersetzung ist der Name des Protagonisten Chen Tian Hong. Auf jeden Fall heiße ich Chen Si Hong aus der Autor. Ich bin Chen Si Hong, aber der Protagonist in dem Buch heißt Chen Tian Hong. Die sind ähnlich. Ja, und Tian Hong und Si Hong, was heißt das? Also, das heißt, dieser Roman ist eine Autofiktion. Also, Tian Hongs Geschichte basierte lose auf meiner. Ich habe 7 Schwestern, er hat 5. Ich komme aus Yongjing, er kommt aus Yongjing. Ich bin schwul, er ist schwul. Aber der Unterschied, der große Unterschied ist, er hat seinen deutschen Mann, also in Berlin, umgebracht. Deswegen war er in einem Gefängnis in Berlin. Aber ich, Kevin Chen, hat niemanden getötet. Ja, und das war ziemlich komisch. Bisher glauben viele in Taiwan, dass ich tatsächlich jemanden, einen Mann in Deutschland umgebracht habe. Aber ich habe niemanden getötet.
Man muss vorsichtig sein, was man schreibt.
Ja, genau.
Tian Hong, der kehrt nun nach Taiwan zurück in das Städtchen Yongjing,
genau.
Zu seinen noch lebenden Geschwistern. Das ist nun ausgerechnet im Geistermonat, im 7. Monat nach dem Mondkalender stehen
genau.
Die Pforten zur Unterwelt offen
ja.
Und die Geister kehren zurück. Was passiert denn in so einem Geistermonat und wie wird der in Taiwan zelebriert?
Oh, okay. In Taiwan glauben wir also wirklich an Geister. Die Geisterkultur ist wirklich ein wichtiger Teil unserer Kultur. Und was heißt das? Also was passiert wirklich also in diesem Geistermonat? Die Pforte oder das Tor, die Hölle, ist in diesem Monat geöffnet. Und alle Geister aus der Hölle ist in diesem Monat befreit. Und die haben Hunger und sie werden uns vielleicht heimsuchen. Was machen wir als Menschen? Wir bereiten ein großes Festmahl für die hungrigen Geister vor. Nach dem Essen sind sie endlich glücklich. Sie sind satt, sie sind jetzt glücklich. Das heißt, sie werden uns, also die Menschen, nicht mehr heimsuchen. Und es gibt so viele Tabus in diesem Monat. Also zum Beispiel als Kind durfte ich gar nicht in diesem Monat schwimmen. Warum? Meine Mutter sagte immer, weil es im Wasser Geister gibt. Also Wassergeister. Und die sind böse. und du wirst ertrinken, sagte immer meine Mutter. Ja, und dieser Monat ist so wichtig, immer noch wichtig. Und es ist ein großes Fest im Sommer. Und das heißt also, das Wetter ist heiß und die Geister sind überall. Davor haben wir Respekt und Angst.
Mein Eindruck ist ja, dass Geister in der taiwanischen Literatur generell eine gewisse Rolle spielen. Ja. Also als ich Ihren Roman jetzt las, habe ich mich zum Beispiel auch erinnert gefühlt an den Roman Sichtbare Geister von Li Ang. Ja, genau. Das ist eine sehr bekannte, schon etwas ältere taiwanische Autorin. Ja. Und in diesem Roman kehren 5 Frauen als Rachegeister in die Welt der Lebenden zurück. Genau. Und witzigerweise kommt Li Ang aus der westtaiwanischen Region Changhua, wie sie selbst auch. Genau. Treten wirklich oft Geister in der taiwanischen Literatur auf oder ist das eher eine Spezialität von Changhua County?
Nein. Also die Geister sind eigentlich überall auf der Insel. Ja, ich finde also Literatur ist eine Antwort auf die Gesellschaft und Geisterkultur ist wirklich eine große Kultur in Taiwan. Deswegen lesen wir ziemlich oft Geister in taiwanischer Literatur. Ja, und Li Ang hat gerade einen neuen Roman in Taiwan also veröffentlicht und in diesem neuen Roman geht es wieder um Geister.
Ach, tatsächlich.
Genau. Interessant. Ja, ja. Mhm. Und ich auch. Also ich habe einen neuen Roman auch im Mai und in diesem Roman geht es um wieder Geister, Geisterelemente und so weiter. Ja. Und in vielen taiwanischen Animationsfilmen, Dokumentarfilmen oder einfach also Fernsehserien können wir wirklich viele Geister sehen. Und das ist auch nicht nur in Taiwan, das ist auch so in Japan, Südkorea, Thailand, ja, also Thailand, die lieben Geister, wirklich, also Geisterkultur ist ziemlich groß und auch in den Philippinen, also sie waren, ihr habt gehört, gerade in den Philippinen, also da glaubt man auch, obwohl dieses Land ziemlich katholisch ist, aber es gibt so viele Geister auch in den Philippinen.
Ja, ja, das ist interessant, tatsächlich ist das Land, also die Philippinen, durch die 300-jährige spanische Kolonialzeit sehr, sehr katholisch geprägt. Mhm. Aber Geister gibt es auch dort überall. Und im August erscheint ein sehr interessanter Roman, Das Meer der Aswang von dem Autor Alan Derain. Mhm. Den habe ich jetzt gerade angefangen zu lesen. Das ist auch ein Geisterroman, also von den Philippinen. Ich finde den fantastisch. Der ist auch sehr witzig, wie übrigens auch Ihr Roman, Geisterdämmerung, sehr witzig ist teilweise.
Ja, ne? doch. Ja, es gibt doch Humor in meinem Roman. Ja. Ich freue mich, dass du auch Humor in meinem Roman gefunden hast. Super, ja.
Ganz nebenbei erzählen Sie in Ihrem Roman aber auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte, also taiwanische Wirtschaftsgeschichte. Am Beispiel dieses Städtchens Yongjing. Also wir wissen, Taiwan hat sich seit den 1970er Jahren prächtig entwickelt, einer von den Tigerstaaten. Aber an Yongjing scheint das Wirtschaftswachstum irgendwie vorbeigegangen zu sein. Was ist da los gewesen?
Weil Yongjing einfach ein kleiner Ort ist. Also Yongjing ist am Rand des Wirtschaftswunders. Das ist einfach so. Das ist leider so. Die Lage ist leider nicht so gut. Aber interessante Geschichte ist, in diesem Roman habe ich über eine reiche, superreiche Familie geschrieben. Die Familie Wang, ja. Aber in der Wirklichkeit gibt es auch eine Familie, die ja aus Yongjing stammt. Und diese Familie Wei ist tatsächlich eine der reichsten Familien in Taiwan. Und die sind so reich geworden, weil die in China also Schnellnudel, Kang Shifu, verkauft haben.
Was haben Sie verkauft? Nudeln?
Ja, Schnellnudel.
Instant-Nudeln?
Instant-Noodles.
Ja, verstehe.
Ja, Kang Shifu heißt die Marke und alle in China kennen diese Marke. Kang Shifu ist eine große Instant-Noodle-Marke in China. Und die Nudel stammt aus Yongjing.
Also aus Yongjin kommt ein Nudel-Tycoon.
Ja, und dieser Tycoon ist sehr, sehr interessant. Nachdem sie so super reich geworden sind, sind sie zurück in ihre Heimat in Yongjin. Wir sind zurück, Baby. Und die haben große, dicke, saftige Häuser gebaut. Und das ist eine große Show. Das heißt, haha, ihr Losers, Suckers, wir sind jetzt so reich. Wir haben große, dicke Häuser jetzt. Vielleicht Wirtschaftswunder hat nie in Yongjin erreicht. Aber diese Familie ist da. Die sind super reich. Die haben sogar Taipei 101 in Taipei gekauft.
Ja. Das ist das größte Gebäude in Taiwan, war mal lange das größte Gebäude der Welt.
Genau.
Jetzt gibt es ein paar größere, aber das ist so ein Riesenturm.
Genau.
Taipei 101 in Taipei.
Genau.
Interessant. Ja, und diese Familie baut dann in Yongjing unter anderem das sogenannte Weiße Haus. Das ist so ein Riesenpalast, genau.
Ja, in dem Buch,
und es ist fast so schön, vielleicht sogar noch schöner und größer als das Weiße Haus in Washington. Also genau, Teil der witzigen Einfälle in Ihrem Roman. Sie leben jetzt schon sehr lange in Deutschland, schon gute 20 Jahre,
Ja. Genau,
21 Jahre. Sie reisen regelmäßig aber nach Taiwan zurück, also auch weil Sie dort publizieren, weil Sie dort Auftritte haben, Lesungen geben, manchmal große Literaturpreise bekommen,
Ja. Natürlich
auch die Familie besuchen, klar. Aber Sie leben eben in Berlin.
Ja.
Haben Sie manchmal Heimweh?
Ja, was ist Heimweh? Also tut das weh? Als Kind, als Teenager wollte ich einfach weglaufen. Also um zu überleben, musste ich wirklich weglaufen. Also,
aus Taiwan raus?
Nein, aus Yongjing aus.
Dann erstmal nach Taipei?
Nach Taipei. Also ich wollte einfach in die Hauptstadt fahren. Dann habe ich so fleißig studiert. Also ich musste eine Uni in der Hauptstadt in Taipei studieren. Dann kann ich endlich Yongjing, meine Heimat, verlassen. Ja, habe ich doch. Und ich war so glücklich in Taipei, wirklich. Also ich bin endlich in der Hauptstadt. Es gibt Theater und Kinos und Filmfestivals und Lesungen, Gespräche. Aber sowas haben wir gar nicht in Yongjing. Ja, und endlich habe ich Kultur in der Hauptstadt. Ja, ich wollte einfach meine Heimat verlassen und vergessen. Ich wollte meinen Akzent verlieren. Ich bin jetzt an der Hauptstadt Mensch und ich bin schick und ich bin studiert, ich bin gut gebildet oder was, ja. Aber jetzt bin ich fast 50. Ich schreibe sehr gerne über meine Heimat. Das heißt also, dieser Abstand ist super. Also, wenn ich immer noch jetzt im Yongjing wohnte, würde ich gar nicht diesen Roman schreiben. Konnte ich vielleicht gar nicht schreiben, ja. Aber dieser Abstand finde ich super. Und jedes Mal, wenn ich in meiner Heimat bin, bin ich glücklich, wirklich. Also, ich freue mich, dass ich meine Kumpel, meine Klassenkameraden oder auch Freunde und meine Familie, meine Schwestern zu sehen, das ist super. Aber Yongjing ist nicht mehr mein Zuhause. Nein, also Berlin ist jetzt mein Zuhause und das freut mich. Also Berlin ist meine wahre Heimat. Und in Berlin bin ich glücklich. Ich habe so viele Bücher in Berlin geschrieben und komisch, aber ich liebe Berlin immer noch. Ich glaube, dass Berlin mich auch liebt und das ist eine gute Beziehung.
Ich freue mich auch, dass Sie hier sind, denn nur deshalb können wir jetzt ja auch hier auf Deutsch über Ihre Bücher sprechen. Ich finde es großartig. Ich habe Ihren Roman Geisterdämmerung mit echter Begeisterung gelesen.
Ach,
er ist einer von 6 Romanen, die Sie schon geschrieben haben, aber es ist der erste, der auch ins Deutsche übersetzt wurde. Von Monika Li, aus dem Chinesischen und dem Taiwanischen. Erschienen ist er bei Mattes und Seitz. Ich bin Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Kevin Chen, für das schöne Gespräch.
Danke.
Falschmeldungen gibt es jede Woche, vor allem in den sozialen Medien. Auch um Schriftsteller geht es dabei gelegentlich. Dann werden sie zum Beispiel für tot erklärt. Peter Handke und Hertha Müller traf es schon. Und diese Woche Elfriede Jelinek. Etliche Medien sprangen auf den Hoax auf, der von einem Fake-Account auf Twitter kam. Man kann jeden Quatsch für wahr erklären. Das ist dann Lügen. Oder, und jetzt kommen wir zum nächsten Buch, man kann sehr gut recherchieren, dann schreiben und zugleich offenlegen, es ist ein wenig Fantasie dabei. Das ist dann ehrlich. So hat es der Autor Paul Theroux gemacht. Er hat ein Buch über George Orwell geschrieben, der, viele wissen es nicht, in den 1920er Jahren Kolonialpolizist in Burma war. Theroux hat sein Buch einen Roman genannt. Es handelt sich also um Fiktion, aber um stark faktenreiche. Claudia Fuchs hat Burma Sahib gelesen.
Ein Diener, der den großen Fächerwedel bedient, um die schwülheiße Luft erträglich zu machen. Die Bar, an der betrunkene Engländer über die Einheimischen schimpfen, die mal einen Hieb mit dem Bambusstock brauchen. Alltag für den jungen Kolonialbeamten Eric Blair in der britischen Kolonie Burma in den 1920er Jahren.
Es war ein richtiger Club mit Teakholzvertäfelung und dicken Balken, einem Billardzimmer, einer Lounge und einem Pankawala, der im Speisesaal hockte und mit seiner Schnur den an der Decke befestigten Fächerwedel in Schwingung versetzte, während auf der Veranda Kellner mit Turban und weißer Uniform, roter Schärpe und Kummerbund kalte Getränke servierten.
Es ist eine ferne vergangene Welt, die der amerikanische Schriftsteller Paul Theroux in seinem Roman Burma Sahib heraufbeschwört. Als Sahib, also Herr oder Besitzer, wurden auf dem indischen Subkontinent während der britischen Kolonialzeit Europäer angeredet. Auch Eric Blair wird so angesprochen. Den britischen Polizisten Eric Blair, der 5 Jahre in Burma lebte, gab es wirklich. Er nannte sich später George Orwell und wurde der Autor, den wir alle kennen. Aus der Lebensgeschichte des jungen George Orwell, damals noch Eric Blair, hat der US-Schriftsteller Paul Theroux jetzt einen fesselnden historischen Roman gemacht, der mit der britischen Kolonialherrschaft hart ins Gericht geht. Fasziniert folgt man den Spuren des jungen Eric Blair zu mehr als einem halben Dutzend verschiedener Einsatzorte quer durch Burma, die der ausgewiesene Reiseschriftsteller Paul Theroux auch sinnlich nachspürbar macht. Die Beschreibungen von Gerüchen, Speisen, Kleiderstoffen, exotischen Tieren und Musik tragen dazu bei, Zugang zur britischen Kolonie Burma und dem zunehmend isolierten Protagonisten in seinen Polizeijahren zu finden.
Über seine geheimen Sehnsüchte sprach Blair mit überhaupt niemandem. Die nach einer Frau, einem Hund, einer Versetzung. Als die Nacht hereinbrach, stand die Luft. Die Wasseroberfläche des Flusses war spiegelglatt, kein Blatt und kein Grashalm bewegte sich, während die Wildenten zu ihren Nestern glitten, die Krähen mit heiserem Krächzen in ihre Reviere zurückkehrten und Flughunde aus dem oberen Geäst der Bäume in die Dunkelheit flogen, um nach Früchten zu suchen. Er war fasziniert von der Gesellschaft der Tiere, den Entenschwärmen und dem Himmel voller Flughunde.
Eric Blair ist nicht unbedingt eine sympathische Hauptfigur. Der unbeholfene, verunsicherte Bücherwurm macht sich in der klassenbewussten britischen Kolonialgesellschaft mit seinen Kontakten zu Einheimischen bald unbeliebt. Andererseits ist Blair aber auch selbst nicht frei von rassistischen Vorurteilen. Seine eurasische Cousine verleugnet er und auf der Hochzeit eines Schulkameraden mit einer Einheimischen wird ihm klar, das könnte ich nie und nimmer. Der allwissende Erzähler erweckt im Roman den Eindruck, als kenne er jede Gefühlsregung des jungen Mannes bis ins Detail. Da der Roman aus der Ehrperspektive erzählt wird, sehen wir das koloniale Burma mit den Augen des verunsicherten Protagonisten, der hier keine Zukunft für sich sieht. Der Erzähler weiß im Gegensatz zur Hauptfigur aber, wo der Berufsweg des eifrigen Lesers und zukünftigen Schriftstellers hinführen wird und gibt vorausschauende Hinweise. Als Leserin blickt man deshalb mit gewisser Distanz auf die Hauptfigur und ihre quälenden Selbstzweifel. Der Erzähler lässt uns teilhaben an den inneren Widersprüchen des Protagonisten. So wird Blair etwa angewiesen, Hassprediger zu überführen, die gegen den weißen Affenkönig von England hetzen und damit die brutale Kolonialherrschaft angreifen. Blair selbst ist als Polizist natürlich Teil des Systems, zieht es aber zunehmend in Zweifel. Tatsächlich steht britisch Burma in den 1920er Jahren nach lokalen Aufständen zunehmend auf tönernen Füßen. Man kann es also symbolisch lesen, dass der hochgewachsene weise Blair bei Ermittlungen in einem buddhistischen Kloster ins Stolpern gerät.
Der Sturz hatte ihn schockiert und bei ihm ein Gefühl hinterlassen, als wäre er nicht gestürzt, sondern zu Boden geprügelt worden. Und als er hilflos auf den Steinplatten lag, hatten sich kleine, wuselnde Männer auf ihn gestürzt, an ihm gezerrt und gerissen und ihn mit ihren nackten Zehen getreten. Die Tritte waren nicht schmerzhaft gewesen, aber hässlich und beleidigend. Als er da vor ihnen auf dem Boden lag, hatte er sich einen Da in der Hand gewünscht, mit dem er nach ihren dünnen Armen stechen und ihnen die Gesichter aufschlitzen könnte. Noch nie hatte er solche Mordlust empfunden.
Paul Theroux entfaltet diese Chronologie eines persönlichen Versagens mit bestechender Präzision. Ein zustimmender Halbsatz zu einem rassistischen Vortrag des Vorgesetzten, Wut auf die Einheimischen, die den uniformierten Briten ihre Verachtung spüren lassen und intime Verhältnisse mit wechselnden burmesischen Hausmädchen, die nach dem nächsten Umzug einfach zurückgelassen werden. All das summiert sich zu Eric Blairs beschämendem Doppelleben, das ihm selbst unerträglich wird. Erleichterung findet er nur noch beim Schreiben. Neben den biografischen Fakten dichtet Paul Theroux dem jungen Eric Blair ein abenteuerliches Liebesleben mit einer freigeistigen britischen Kaufmannsgattin, devoten burmesischen Dienstmädchen und Bordellbesuchen an. Diese erotischen Altmännerfantasien mag man einem inzwischen 84-jährigen Autor nachsehen, dem mit diesem Alterswerk doch eine Menge gelungen ist. Glaubwürdige, lebendige Dialoge, eine spannende Handlung, die über 600 Seiten trägt, und die Beschwörung einer verschwundenen Welt, die aus einem orientierungslosen Polizisten im britischen Kolonialdienst den weltbekannten Schriftsteller George Orwell machte.
Der später Romane wie Farm der Tiere und 1984 schreiben würde. Romane über Machtmissbrauch. Claudia Fuchs besprach Burma Sahib, den neuen, ziemlich dicken Roman von Paul Theroux. Cornelius Reiber hat ihn aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Luchterhand Literaturverlag. Eine schicke Motorjacht in philippinischen Traumgewässern. Drei Paare machen zusammen Urlaub, wobei Urlaub kann man die gemeinsame Woche kaum nennen. Vielmehr dealen die Männer irgendwas untereinander aus. Aber was? Es geht um Geld, es geht um eine Beförderung. Deswegen hat Walter, er ist der Besitzer der Yacht und Chef einer Privatbank, seine beiden Mitarbeiter Ferdinand und Kilian an Bord zitiert. Assessment Center mit Sonnencreme. Mit dabei sind auch die drei Ehefrauen, Rachel, Nora und Franziska. Nach und nach kriegen sie raus, was die Männer da spielen. Blaues Wunder heißt der Roman, daher sehr doppeldeutig. Anne Freitag hat ihn geschrieben und sie ist mir jetzt aus München zugeschaltet. Guten Tag, Frau Freitag.
Hallo.
Ja, die Idee zum Buch war plötzlich da, das schreiben Sie im Nachwort, wörtlich. Danke, liebe Idee, dass du dir meinen Kopf ausgesucht hast. Aber mal genauer nachgefragt, was war zuerst da? Dieses klaustrophobische Bootssetting oder die einzelnen Figuren?
Tatsächlich kann man das so genau gar nicht sagen oder ich kann es nicht sagen. Die erste Figur, die da war, war Nora und die war sehr bereitwillig da. Sie hieß vorher anders. Ich glaube, sie hieß Charlotte. Mhm. Aber Charlotte hat nicht zu ihr gepasst und sie wurde dann eine Nora. Aber sie war erst da und die Idee einer sehr, der Enge einer Yacht war sehr schnell da und dieses Gefühl von Klaustrophobie war sehr schnell da. Jedenfalls die Vorstellung, dass man alles hat und dass alles paradiesisch ist, und die Fassade ist schön und das dahinter nicht, das war sehr schnell da. Die anderen Figuren kamen nach, vor allem Rachel, die dann letzten Endes eine sehr große Rolle spielt und die aber erst ab, ich glaube, Seite 70 deutlich gemacht hat in meinem Kopf, dass sie auch was zu sagen hat. Also es hat sich wie ein Puzzle zusammengefügt mit der Zeit.
Ja, tatsächlich, Rachel findet erst später eine Stimme. Es sind ja hier die Frauen, die erzählen und Rachel kommt später dazu. Eigentlich sind es die Männer, die den Hut aufhaben. Sie haben die Position in der Bank, sie bringen ordentlich Geld mit nach Hause. Sie sind es auch, die auf dieser Yacht irgendwas abzudealen haben. Die Frauen sind eigentlich eher so die Deko an ihrer Seite. Aber dann sind es just die Frauen, die in je eigenen Kapiteln eben diese ganze Geschichte erzählen. Das ist eine schön spannungsreiche Stilentscheidung, finde ich. Warum diese Erzählkonstruktion?
Interessanterweise habe ich nicht ein einziges Mal drüber nachgedacht, ob es sinnvoll wäre, wenn einer der Männer was zu sagen hat, weil ich den Eindruck hatte, die haben ja sowieso so viel zu sagen. Und im Endeffekt sind sie vordergründig diejenigen, die die Geschichte antreiben und deren Vorhaben, also vor allem Walter Bronsteins Vorhaben, was ja sehr undurchsichtig ist, aber wo jeder weiß, dass irgendwas Großes im Gange ist. Er ist ja derjenige, der den Ton angibt, ohne viel zu sagen. Also eigentlich sagt Walter Bronstein auch so nicht besonders viel, aber wenn er spricht, dann ist Stille. Und die Frauen sind sehr still. Das heißt, für mich war irgendwie automatisch die einzig mögliche Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, über die Gedanken und die Beobachtungen der Frauen. Und ich glaube, dass viele Frauen über eine sehr feine Beobachtungsgabe verfügen. Ich glaube, dass es gibt sicher auch sehr viele Männer, die darüber verfügen. Aber ich kenne persönlich viele Frauen, bei denen das so ist, die gelernt haben, von klein auf ihre Antennen zu benutzen und Räume zu lesen und Menschen zu lesen und sich einzufühlen. Und Empathie ist ja schon auch etwas, was als sehr weiblich empfunden wird von vielen Menschen oder vorausgesetzt wird fast schon. Deswegen für mich war klar, dass die Ahnungslosen diejenigen sein müssen, die die Geschichte erzählen, damit der Leser, die Leserin so lange wie möglich auch im Dunkeln tappt.
Ja, tatsächlich ist das auch Teil der Spannungskonstruktion, ja. Also Spannung durch, ja, erstmal Nichtwissen dieser drei Frauen, dann teilweise nach und nach Dinge herausfinden. Also die drei registrieren alles sehr genau, also Blicke, Handbewegungen. Wer zu welcher Gelegenheit wen anschaut, wer welches Strandkleid trägt, das ist fast hyperrealistisch für mich. Also Blaues Wunder ist für mich ein Roman in HD. Die Umgebung aber, das fiel mir auch beim Lesen auf, also die Philippinen selbst und auch die philippinische Crew auf dem Schiff, die spielt hier keine ganz große Rolle. Warum nicht?
Ich habe da wirklich länger mit dem Gedanken gespielt. Ich hatte auch schon Szenen drin, dass die Gäste auf der Yacht sich mit den Bediensteten auf der Yacht auf gebrochenem Englisch unterhalten. Also was heißt unterhalten? Unterhalten ist das falsche Wort. Sich verständigen. Und dass dann eben die Deutschen Deutsch-Englisch sprechen und die Filipinos dann eben mit philippinischem Einschlag. Also das war auch mit Fehlern und so weiter, damit es möglichst realistisch rüberkommt. Ich habe das dann zwei Freundinnen gegeben, das Buch, also als es komplett fertig war zum Lesen. Und sie haben mir beide unabhängig voneinander zurückgemeldet, dass das den Lesefluss wahnsinnig gestört hat, weil man da so rausgefallen ist, weil das einfach wegen der Fehler vermutlich, aber ich hatte das Gefühl, es dann im perfekten Englisch zu schreiben, kam mir irgendwie auch nicht wirklich realistisch vor. Also habe ich mit meiner Lektorin gesprochen und habe gefragt, wenn ich sie auf Deutsch sprechen lasse, muss ich dann erklären, dass sie aus Deutschland kommen? Ist es dann, dass es eine deutsche Crew ist? Sollte ich die Hintergründe? Und letzten Endes haben wir dann im Gespräch zusammen beschlossen, dass es nichts ist, was die Geschichte des Kammerspiels, also das, worum es mir ging, nämlich die Beziehungsebenen, die Dynamik innerhalb der Gruppe, weil es sind ja tatsächlich die einzelnen Paare, aber durch David, der eben als Einzelperson noch dazukommt, aber als Sohn der Bronsteins eben auch, da eine Dreiergruppe entsteht, mir ging es ja um die Dynamik der Gruppen. Und dann war letzten Endes die Entscheidung, dass wir das, ich nenne es jetzt einfach Beiwerk, weglassen, weil es das, worum es mir geht in der Geschichte, nicht unterfüttert, sondern im Endeffekt es zwar noch realistischer machen würde, aber nicht den Aspekt beleuchten, um den es mir ging. Also es war angedacht und ist rausgeflogen.
Mhm. Sie haben ja schon viele andere Romane vorher geschrieben, auch Jugendbücher. Blaues Wunder ist Ihr zweiter Roman jetzt im Kamper Verlag. In Ihren Jugendbüchern, da tauchen die Philippinen aber auch schon mal auf. Haben Sie eine besondere Beziehung zum Land?
Ich liebe die Philippinen. Ich war erst einmal da. Ich hatte ein zweites Mal einen Urlaub, also eigentlich wirklich eine Rundreise geplant, aber da kam mir leider Corona dann dazwischen. Und seitdem habe ich es nicht mehr geschafft. Aber ich muss sagen, für mich, mir ist aufgefallen, ich bin ein Farbenfetischist. Das heißt, alles, was besondere Farben mit sich bringt. Und das kann tatsächlich ein perfekter Wald sein, das kann der Strand sein. Also ich bin, Hauptsache die Farben stimmen. Ich hatte das erste Mal in Australien nach dem Abitur, als ich dort war für 6 Monate, dass ich den Eindruck hatte, die Farben dort sehen einfach anders aus. Und dieses Gefühl hatte ich auf den Philippinen wieder. Und wir sind zu mehreren Inseln gereist, nicht auf einer Luxusjacht, sondern einfach auf ganz normalen Bötchen. Und ich habe mich wirklich in dieses Land, soweit ich es beurteilen kann und so viel ich davon gesehen habe, absolut schockverliebt. Und es ist mir auch aufgefallen, dass ich in vielen Büchern kleine Szenen reingebracht habe, die ich teilweise auch auf den Philippinen geschrieben habe, ohne dass sie einen, ich hatte noch kein Buch dafür. Ich habe einfach Szenen geschrieben und irgendwann gemerkt, ui, jetzt passen sie. Das heißt, bei Aus schwarzem Wasser ist eine Szene in Boracay, die ganz wichtig ist für den Roman.
Insel auf den Philippinen, kleine Insel.
Genau, wunderschöne Insel. Die wurde ja jetzt für ein paar Jahre geschlossen. Keine Ahnung, wie es jetzt da aussieht. Aber damals war es diese wunderbare Mischung aus, man fährt mit diesen klapprigen Tricycles unter irgendwelchen ziemlich abstrus aussehenden Elektroleitungen durch, biegt einmal um die Ecke und dann ist da der absolut wunderbare Strand. Und irgendwie diese Behelfslösungen teilweise, es war irgendwie, ich kann nicht sagen, es war einfach auf eine Art charmant. Die Leute waren so freundlich und sie hatten diesen bestimmten Stolz, dass sie dort leben, der mir richtig gut gefallen hat. Also ich fand es einfach wundervoll dort. Und die Philippinen sind sehr in meinem Herzen geblieben und in einige Geschichten mal bewusster, mal unbewusster eingeflossen.
Frau Freitag, Sie sagten gerade, dass Ihnen Freundinnen zum Roman Blaues Wunder Rückmeldung gegeben haben. Arbeiten Sie gerne so, dass Sie auch Kommentare von Freunden einbeziehen? Arbeiten Sie gerne quasi im Dialog mit anderen oder arbeiten Sie lieber allein? Arbeiten Sie schnell oder sind Sie grüblerisch? Wie machen Sie das?
Ich bin sehr interessiert an ganz speziellen Meinungen von ganz bestimmten Menschen, die mich kennen und mir sehr nahestehen. Ich würde meine Texte, glaube ich, den wenigsten Menschen anvertrauen. Also die beschütze ich bis zum Schluss. Die beschütze ich, wenn es sein muss, auch vor meiner Lektorin, wenn wir uns nicht einig sind. Aber ich arbeite ansonsten erstmal allein, um sicher zu sein, dass ich den Ton treffe und dass ich den Roman schreibe, den ich gerne lesen würde. Dass ich mich so wenig wie möglich beeinflussen lasse. Und mir ist aufgefallen, also wenn ich eine Szene geschrieben habe, ich schreibe wahnsinnig gern morgens, also früher hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas sagen würde, aber ich liebe es, um 7 Uhr, 7:30 Uhr aufzustehen, setze mich dann an mein wunderbares Schreibgerät, wo ich nichts machen kann außer tippen, es gibt keine Ablenkung. Dann schreibe ich 1,5 Stunden und habe nachmittags dann diesen Text, um ihn zu überarbeiten. Und dann lese ich meiner Mutter vor. Ich lese meiner Mutter vor, weil meine Mutter, also mal abgesehen davon, dass meine Mutter toll ist, hat meine Mutter die wunderbare Eigenschaft, dass ihre Emotionen in ihrem Gesicht sind. Sie sind da. Und wenn ich ihr was vorlese, und das sind Szenen, die zum Beispiel wirklich wichtig sind, oder auch Szenen, wo ich das Gefühl hatte, sie sind lustig und ich aber wissen will, kommt der Witz an. Wenn sie dann automatisch bei der Szene lacht, weiß ich, okay, hat funktioniert. Wenn keine Reaktion kommt, dann denke ich, naja, schade, gut, ich fand's witzig. Wenn es sehr traurig ist und sie lächelt dann weiß ich, ich muss noch was tun. Wenn sie feuchte Augen hat, weiß ich, es geht in die richtige Richtung. Wenn sie weint, dann weiß ich, ich habe es geschafft. Das heißt, sie ist eben ein sehr emotionaler Mensch und ich kann die Reaktion in ihrem Gesicht wirklich ablesen. Und das ist für mich dann weiß ich, ob ich an dem Punkt bin, wo ich hin möchte oder ob ich nochmal zurück muss. Und wenn ich es schaffe, dann habe ich den Roman gerne fertig, lasse ihn eine Woche liegen, lese ihn nochmal komplett, ich lese ihn auch immer laut und dann gebe ich ihn an 2 bis 3 Menschen in meinem Umfeld, die mir eben sehr nahe stehen, bei denen ich weiß, wenn sie Kritik üben, machen sie es auf eine Art, die zuträglich ist, die mir hilft, die der Geschichte hilft und bei denen ich weiß, sie würden nie irgendwas sagen, was mir wehtut.
Und so ist auch Blaues Wunder entstanden?
Ja.
Ah, toll. Blaues Wunder, so heißt Ihr neuer Roman. Darin erleben 3 Ehepaare und ein mitreisender Sohn ein Philippinen- und ein Bootsabenteuer. Der Roman ist bei Campa erschienen. Ich bin Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur und ich bedanke mich nun bei Ihnen, Anne Freitag, ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Machen wir einen Sprung nach Westen, in das afrikanische Land, das literarisch gerade sehr erfolgreich ist. Gefühlt kommen in den letzten Jahren die meisten afrikanischen Übersetzungen aus Nigeria. Müsste man mal nachzählen. Chimamanda Ngozi Adichie zum Beispiel, Sefi Atta oder Helon Habila. Die meisten der Geschichten spielen in Lagos, also im Süden. Bei Abubakar Adam Ibrahim ist das anders. Er stammt aus dem Norden und lebt heute in der Hauptstadt Abuja. In Nigeria wird er dafür gepriesen, über den etwas vergessenen Norden zu schreiben, zumal der durch Boko Haram auch einen ziemlich schlechten Ruf bekommen hat. Auch Ibrahims neuer Roman führt durch mehrere Städte des Nordens. Zeit der Glühwürmchen heißt er, darin muss ein Maler namens Yarima Lalo dringend was rauskriegen, nämlich warum er bereits 2-mal ermordet wurde. Aktuell steckt er in seinem 3. Leben, doch das versteht er erst nach und nach. Wir hören jetzt eine Lesung aus diesem Roman. Was man dazu wissen muss, die Uhrzeit 2.14 Uhr spielt in Lalos drei Leben immer eine wichtige Rolle. Und somit auch das Thema Zeit. Sehr wichtig ist auch ein Kind mit einem Karren, das Lalo manchmal sieht und das er sogar malt, ohne es richtig zu merken. Dieses Kind wandelt zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Aber das weiß Lalo aktuell noch nicht. Hören wir mal, wie er erstmals mit dem Kind spricht. Es liest Dominik Eisele.
Die Morgendämmerung war Lalo die liebste Zeit des Tages. In der kühlen Morgenbrise, ehe die Stille der Nacht ganz verschwand und das Chaos des Tages ganz erwachte, öffnete sich ein Fenster, durch das er dem Durcheinander in seinem Kopf entkommen konnte. Wenn er lief, wenn seine Füße vom Boden abfederten, sein Körper sich anstrengte und sein Herz wild pumpte, dann dachte er an nichts. Weder an den Albtraum der vergangenen Nacht, noch an die Erinnerungen, die ihn bedrängten. Bis er eines Tages beim Laufen meinte, das Kind erspäht zu haben, das an seinem Karren lehnte und ihm nachsah. Er drehte sich um, doch da war nichts. Eines Abends, er fütterte gerade den Papagei, erhaschte er einen Blick auf die Silhouette des Kindes, das vor seinem Fenster stand. Er ging nach draußen und sah sich um, fand jedoch niemanden. Nur die Nacht atmete wie ein sattes Tier. Diese Stille der Nachtstunden marterte ihn. Die abscheuliche Stille war da, wenn er arbeitete, wenn er schlief. Also schlief er mit den Stimmen von Stan Smith oder Rihanna, Manshavi oder Al-Ghamidi. Doch eines Nachts, als er aus seinem 2.14 Uhr Albtraum erwachte, sah er die Gestalt des Kindes von seiner Decke hängen und auf ihn hinunterblicken. Als er blinzelte, gab es nur den weißen Verputz, eine leere Leinwand für eine wuchernde Gedankenwelt. An einem besonders frustrierenden Abend, nach einem unproduktiven Tag vor dem unfertigen Porträt seiner Mutter, ging Lalo in den Citypark, setzte sich und bestellte Fisch in Pfeffer-Paprikasoße und Malzlimonade. Während er wartete, betrachtete er die Abendschwärmer, von denen immer mehr eintrudelten, je später es wurde. Einige sprangen über Tische, unterhielten sich lautstark, während Whiskit aus riesigen Lautsprechern dröhnte, die an Ästen befestigt waren. Das Laub filterte die Lieder, ehe sie herabstürzten. Als Lalo den Blick abwandte, stand das Kind auf einer Lichtung, sah ihn direkt an. Er lächelte, was für Streiche ihm sein Verstand spielte. Eine Kellnerin brachte ihm seine Bestellung, setzte sie strahlend auf dem Tisch ab und antwortete mit einem Nicken auf seinen Dank. Lalo betrachtete den Fisch, der würzige Duft stieg ihm in die Nase, lud ihn zum Fest. Er wusch sich die Hände und zog an einem Streifen, das zarte Stück Fleisch löste sich sofort. Allerdings hatte er weiterhin das Gefühl, beobachtet zu werden. Das Kind stand immer noch am selben Fleck. Er schloss die Augen und öffnete sie wieder. Das Kind war immer noch da. Dies war kein Ort für Kinder. Seufzend nahm er die Alufolie mit dem Fisch und durchquerte den Park. Das Mädchen beobachtete ihn, während er über das Gras auf sie zuging, die Augen unverwandt auf das Kind gerichtet, als hätte er Angst, sie könnte verschwinden, wenn er blinzelte. Sie klammerte sich an ihren Karren und hielt seinen Blick stand. »Ja, Jarinja«, sagte er lächelnd. Sie lächelte. Noch nie hatte jemand sie Mädchen genannt. Aber andererseits sprachen nur die anderen mit ihr. Das konnte Lalo natürlich nicht wissen. Sie erwiderte sein Lächeln, als er ihr den silbern eingewickelten Fisch hinhielt, doch sie schüttelte den Kopf. »Meine Güte, bist du echt?« murmelte er. »Allmählich dachte ich, du existierst nur in meiner Einbildung.« Als er sie fragte, ob sie Hunger habe, erkannte sie den Tonfall. Er benutzte ihn, wenn er mit seinem Papagei sprach, sanft und fürsorglich. Sie schüttelte erneut den Kopf. Sie forschte in seinen Augen, in der Hoffnung, in ihnen Antworten auf die Fragen zu finden, die sich ihr zu diesem Mann stellten, dieser entlaufenen Seele, die sie faszinierte. Der erste Mensch, mit dem sie je gesprochen hatte. Gelegentlich tuschelten die Kinder über die Entfleuchten und mutmaßten, wie ihnen die Flucht gelungen war und warum sie zurückgekehrt waren. Aber dieser bärtige Künstler mit seinen Schlangenlederschuhen war nicht nur zurückgekehrt. Jemand hatte ihm die Augen geöffnet. »Bist du allein?« fragte er, sah sich um und ging vor ihr in die Hocke. »Was ist mit deinen Eltern?« Wo sind deine?« flüsterte sie. Er schmunzelte. »Meine Mutter ist daheim. Es geht dir nicht gut.« Sie betrachtete seine Schuhe. »Was ist mit deinen?« fragte er abermals. Sie blinzelte ihn an. Sie blinzelte wieder, als er sie fragte, wie sie heiße, wo sie wohne. »Du kannst das gern haben«, bot er ihr erneut den Fisch an. »Neulich habe ich mitbekommen, wie du gegenüber von meinem Atelier Libias frittierte Yams angeschaut hast«, sagte er. »Du kannst dir jederzeit welche holen, ich habe bereits dafür bezahlt.« »Danke.« Er sah sich um. »Warum flüsterst du, Jarinja?« Sie zuckte die Schultern. »Ich flüstere nicht«, flüsterte sie. So sprachen sie untereinander, aber das wusste er wohl nicht. Er wackelte zweimal mit dem Kopf, wie um ihr zu versichern, es sei in Ordnung, wenn sie nicht wisse, dass sie flüstere. Sie hatte sich gefragt, wie es wohl wäre, wenn jemand mit ihr sprechen, sie sehen, sie sogar hören konnte. Jetzt, da es passiert war, fühlte sie gar nichts. Wieder hielt er ihr den Fisch hin. Sie würde ihn gern nehmen, aber war das nicht sinnlos? »Hast du dich verlaufen?« fragte er. »Du etwa?« Wolken der Verwirrung blühten in seinem Blick auf. Er blinzelte, während sie über das Firmament seiner Augen zogen. Dann versuchte er entweder ein Lächeln oder ein Lachen. Es war nicht klar, welches von beiden. Es sah seltsam, sogar qualvoll aus. »Nein. Warum bist du denn zurückgekommen?« Er schmunzelte und sah sich um. »In den Park?« »Ich komme manchmal her, der Fisch hier schmeckt toll. Du solltest ihn probieren.« Seufzend verdrehte sie die Augen, richtete sich zur voller Größe auf und flüsterte, »Nach dem Maisfeld und dem Zug, warum bist du zurückgekommen, Jarima Lalo?«
Ja, warum ist Jarima Lalo zurückgekommen? Weil er auf dieser Welt noch etwas zu klären und zu verstehen hat. Davon erzählt Abu Bakr Adam Ibrahim in seinem Roman »Zeit der Glühwürmchen«. Ein surrealer Bildungsroman, finde ich. Sehr alltagsnah und dennoch magisch. Susanne Urban hat ihn aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Residenzverlag. Das letzte Buch in dieser Sendung kommt nicht gut weg, ich gestehe es gleich. Aber man weiß ja vorab nie, wie man ein Buch finden wird. Und ist es nicht auch wichtig, gut begründete Kritik zu hören? Das ist es. Deswegen können Sie gespannt sein auf die nächste Rezension, die sich mit einem neuen Roman aus Brasilien befasst. Die Stimmen des Yukuma heißt er. Es ist der zweite Roman der Autorin Morgana Kretzmann. Sie hat Umweltmanagement studiert und sie kennt den Rio Uruguay sehr gut. Deswegen spielt genau dort auch ihr neuer Roman. Ein Öko-Krimi, eigentlich spannend. Was trotzdem schiefgegangen ist, weiß jetzt Viktoria Eglau.
Der Rio Uruguay ist ein Grenzfluss zwischen Brasilien und Argentinien. In seiner Nähe ist die Autorin Morgana Kretzmann aufgewachsen. Am Rio Uruguay befinden sich der Yucumá-Wasserfall und der Turvo-Nationalpark. Dort, in einer fiktiven Kleinstadt am Rande des riesigen Naturschutzgebiets, hat Kretzmann ihren Roman »Die Stimmen des Yucumá« angesiedelt. Drei Frauen stehen im Mittelpunkt. Olga, eine Journalistin, macht die Pressearbeit für einen skrupellosen Abgeordneten aus dem Regionalparlament. Chaya ist Rangerin im Nationalpark und schützt gefährdete Jaguare. Ihre Cousine Preta schließlich ist die gefürchtete Chefin einer im Wald lebenden Bande von Jägerinnen und Wildtierschmugglern. Die drei Protagonistinnen sind sich spinnefeind. Das hängt mit blutigen Fäden ihrer Familien und offenen Rechnungen aus der Vergangenheit zusammen. Mit Rückblenden rollt Morgana Kretzmann die Geschichte langsam auf. Begonnen hatte alles mit dem Urgroßvater von Chaya und Preta. Er hieß Sarampiao und war in den 1950er Jahren einer der ersten Nationalparkwächter. Doch seit er unter mysteriösen Umständen angeschossen wurde und sein Körper spurlos verschwand, schwebt sein Geist über dem Turvo-Naturschutzgebiet und dem Yokuma-Wasserfall.
Beschütze den Turvo, den großen Altar, Mann des Glaubens, im Wald. Heile die Erde, heile das Wasser, heile Sarampiao, Are, Are. Sie zündet die Kerze an, beobachtet eine Weile die Flamme, begleitet von den Geräuschen der Nacht, den Grillen, Fröschen und Eulen im Park.
Ziemlich gewollt spirituell klingt dieses Ritual, bei dem die Rangerin Chaya auf dem Waldboden kniet und sich an ihren Urahn Sarampiao wendet. Dessen Geist manifestiert sich im Verlauf des Romans Die Stimmen des Yokuma immer mal wieder. Meist entsteht dabei ein Windhauch. Trotz der übernatürlichen Anklänge erzählt Morgana Kretzmann eine Geschichte, die viel mit knallharter brasilianischer Realität zu tun hat, mit Umweltzerstörung, Schmuggel sowie Korruption in Politik und Wirtschaft. Ein fiktiver Staudamm soll am Rio Uruguay gebaut werden, für mehr als 5 Milliarden Dollar. Der verantwortliche Stromkonzern und Politiker wie Olgas Chef, der Abgeordnete, preisen die Vorzüge und werben bei der lokalen Bevölkerung für das Megaprojekt. Der Nationalpark und der Wasserfall allerdings würden unter Wassermassen verschwinden, sollte der Staudamm gebaut werden. Und die Naturschützerin Chaya läuft Sturm gegen die Pläne. Aber Chayas Widerstand allein wäre aussichtslos, wenn Olga sich nicht eines Tages darauf besinnen würde, dass sie nicht Journalistin geworden ist, um PR für schmutzige Geschäfte zu machen. Sie beschließt, die korrupten Machenschaften ihres Chefs, des Abgeordneten, zu enthüllen, auch weil sie seiner plumpen Anmache und Demütigungen überdrüssig ist. Alles in allem ein ziemlich simpler Plot. Olga nimmt heimlich ein Gespräch mit dem Politiker auf.
Ich frage mich, warum für ein Projekt plötzlich so viel Geld zur Verfügung steht.
Ach, jetzt will unser Dummerchen ein bisschen was dazulernen. Das ist wie mit euren Gehältern. Ein Teil davon geht an mein Büro, nicht wahr? Sozusagen als Beitrag, als Anerkennung für alles, was ich für euch tue und getan habe. Genauso läuft es beim Bau des Wasserkraftwerks.
Aber so eine Ausschreibung ist ja nicht dasselbe wie unsere halben Gehälter.
Nein, da reden wir von weit höheren Summen. Und davon geben Sie mir einen Teil ab, dafür, dass ich Ihnen den staatlichen Geldhahn aufgedreht habe.
Als Sie anfangen, gegen die hier erstaunlich freimütig eingeräumte Korruption zu kämpfen, finden die drei Protagonistinnen Olga, Chaya und Preta langsam zueinander. Bis sie allerdings endgültig das Kriegsbeil begraben, muss noch einiges geschehen. Der Roman Die Stimmen des Yokuma liest sich unterhaltsam, vor allem wegen seiner reaktionsschnellen Dialoge. Kein Wunder, schließlich hat Morgana Kretzmann auch schon das Drehbuch für eine Disney-Plus-Serie geschrieben. Die brasilianische Autorin ist ausgebildete Umweltmanagerin. Das verleiht dem Öko-Krimi Glaubwürdigkeit. Literarisch hoch anspruchsvoll ist der Roman allerdings wirklich nicht. Die Figuren wirken stereotyp und ihre Art, miteinander zu kommunizieren, oft überzeichnet. Lesenswert ist der Roman Die Stimmen des Yokuma vor allem, weil die Autorin die Probleme und ökologischen Konflikte in einer brasilianischen Grenzregion realistisch schildert. Außerdem wirft sie einen schonungslosen Blick auf korrupte Netzwerke und die schamlose Bereicherung von Politikern. Es gibt sie in Brasilien und ganz Lateinamerika. Leider.
Die Stimmen des Yokuma heißt der neue Roman von Morgana Kretzmann. Nikolai von Schweder-Schreiner hat ihn aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt. Erschienen ist er im Inselverlag. Sie hörten eine Rezension von Viktoria Eglau. Das war das Lesenswert-Magazin am 22. Juni. Heute waren in der Sendung zu Gast Kevin Chen und Anne Freitag. Wir sprachen über ihre neuen Bücher. Geisterdämmerung von Kevin Chen, erschienen bei Mattes und Seitz. Und Blaues Wunder von Anne Freitag, Kamper Verlag. Außerdem rezensierten wir Burma Sahib, den neuen Roman von Paul Theroux, Luchterhand Literaturverlag, und Die Stimme des Yukumar von Morgana Kretzmann, Inselverlag. Die Lesung kam aus Zeit der Glühwürmchen, dem neuen Roman des Nigerianers Abubakar Adam Ibrahim, erschienen im Residenzverlag. Alle Beiträge finden Sie auf unserer Homepage, natürlich auch nochmal zum Nachhören oder zum Weiterempfehlen. Die Musik kam heute vom Album Brasilidade von dem Gitarristen Sebastião Tapajós. Hier verabschiedet sich jetzt Katharina Borchert. Gleich ist es 18 Uhr und dann gibt's die Nachrichten und danach das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir V13, also V13, V13, Chronique Judiciaire. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Tatsachenroman von Emmanuel Carrère. Da war sie wieder, die gut recherchierte Fiktion. Bleiben Sie dran.